Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. In mehreren Städten in Deutschland gab es heute Aktionen gegen rechts. In Zwickau zum Beispiel hat eine Kampagne begonnen mit dem Titel Wann, wenn nicht jetzt. Und in Kassel hieß es, Kassel nimmt Platz. Mit dabei bei diesen Aktionen waren auch immer Menschen aus der Kulturszene. Gleich werden wir aus Zwickau und Kassel berichten. Außerdem blicken wir zu einer Opernaufführung bei den Tiroler Festspielen in Erl und wir besuchen eine Ausstellung in New York, die dem Modemacher Pierre Cardin gewidmet ist. Im Herbst gibt es 3 Landtagswahlen. Am 1. September wird in Brandenburg und Sachsen gewählt, am 27. Oktober dann in Thüringen. Und in diesen 3 Bundesländern, da gibt es starke rechte Parteien, ein starkes rechtes Denken und auch ein rechtes Handeln. Um dem etwas entgegenzusetzen, hat sich eine Kampagne gebildet unter dem Hashtag Wann, wenn nicht jetzt. An 12 Orten sind Veranstaltungen in den kommenden Wochen geplant, um ein Zeichen zu setzen gegen rechts. Von Bautzen bis Cottbus, von Gera bis Neuruppin. Heute war der Auftakt in Zwickau. Das Treffen dort hat mitorganisiert René Hahn. Er ist am Telefon. Herr Hahn, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Regionale Initiativen überregional vernetzt. Wie ist denn diese Kampagne, Wann, wenn nicht jetzt, wie ist die entstanden?
Also man kann sagen, so Menschen, die in Berlin und Leipzig wohnen, haben gemeint, es wäre wichtig, dass man nicht, wie man das in Chemnitz gerade auch erlebt, obwohl das auch gut und wichtig ist, dass man nicht nur in den Großstädten was macht, sondern dass es auch in den kleineren Städten in der Provinz kulturelle und Bildungsveranstaltungen gibt. Und die sind auf die Menschen in den Orten zugegangen, haben sich mit ihnen gemeinsam hingesetzt, dass das also nicht einfach nur eine Veranstaltung wird, die man irgendwo hin exportiert, sondern miteinander besprochen hat, das sind Sachen, die würden wir gerne machen und das, was wollt ihr gerne mit dabei haben, hat sich da gemeinsam ausgetauscht und an den 12 Orten, wie gerade schon gesagt haben, wurde verschiedeneartige Programme auf die Beine gestellt, wie die halt in den jeweiligen Orten auch reinpassen. Und wir haben heute das hier erlebt und finden super, dass die Menschen aus den Großstädten auch merken und dass wir jetzt hier zusammenarbeiten müssen. Dass sie uns hier vielleicht helfen, aber wir umgedreht vielleicht dann auch mal nach Leipzig fahren und da bei Sachen anpacken. Oder ich habe heute mit jemandem aus Hamburg gesprochen, der uns eingeladen hat, dass wir auch nach Hamburg kommen und mit ihnen etwas gemeinsam machen.
Dann schildern Sie doch mal, Herr Hahn, was Sie heute ganz konkret an Programmpunkten hatten in Zwickau bei dieser Auftaktveranstaltung.
Also wir haben in Zwickau schon seit vielen Jahren so ein Fußballturnier auf die Beine gestellt, ein Street Soccer Cup, nennt sich United Colors. Den haben wir in die Tour mit eingebracht, der hat heute stattgefunden. Da haben über den Tag von 10 bis 16 Uhr verschiedene Teams gespielt und eine gute Zeit zusammen gehabt. Also da haben auch Männer und Frauen in gemischten Teams gespielt. Ja, war eine tolle, friedliche Veranstaltung. Ansonsten gab es verschiedene Lesungen und Diskussionsrunden, zum Beispiel von Aufbruch Ost, wo auch so Dinge, die mit der Treuhand viele Menschen ja auch wahrnehmen, dass da Dinge schiefgelaufen sind, nochmal auch debattiert wird und man schaut, da dran zu bleiben und zu gucken, was hat das bei den Menschen eigentlich da seit den 90er Jahren ausgemacht und verändert. Man hat heute auch eine Lesung gehabt über das Leben in Konzentrationslagern und wie grausam das eigentlich auch für Menschen waren. Da waren Menschen vom VVN-BDA hier mit dabei. Also das ist ja so ältere Generation und muss man ja sagen, auch gerade noch eine gute Sache, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihnen noch in den Diskurs zu kommen, denn die Generationen nach uns werden das nicht mehr können. Wir hatten eine Diskussion gehabt zu Gewalt und Hooligans im Fußball und was man da auch gesellschaftlich tun kann. Ansonsten gab es auf der Bühne verschiedene Redebeiträge von überregionalen Initiativen, aber auch von lokalen Initiativen, um den Menschen zu zeigen, ah, guck mal, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo ihr aktiv werden könnt und euch einbringen könnt. Dazu gab es auch Infostände, wo man sich dann mit den Menschen auch nochmal direkt unterhalten konnte und informieren konnte, wo man vielleicht künftig selber sich auch mit einbringen möchte.
Man merkt also, wie breit gefächert das Angebot war oder ja, die Veranstaltung, die Sie veranstaltet haben jetzt in Zwickau. Sagen Sie was zu der Finanzierung. Sowas kostet natürlich auch Geld. Wie haben Sie das finanziert?
Also es wurden zum einen ein paar Fördermittel auch beantragt über verschiedene Stiftungen und so, die da was mit dazugeben. Und es gab eine große Crowdfunding-Kampagne, wo Menschen aus ganz Deutschland über 60.000 Euro gespendet haben, damit das in diesen Orten stattfinden kann. Und wo wir auch sehen konnten, dass die Kampagne ihr Ziel schon eher erreicht hat, als wir das erwartet hätten, dass da auch eine große Bereitschaft da war. Aber man hat auch erlebt, muss man sagen, also kann man sagen, man muss auch in dem Negativen das Positive sehen. Nach den Wahlen, die in Sachsen waren, die Kommunalwahlen, wo die AfD jetzt einfach noch mal weiter zugelegt hat, danach hat die Spendenbereitschaft auch zugenommen, weil Menschen auch gesagt haben, oh, wir müssen in irgendeiner Form jetzt aktiv sein, sei es, dass wir irgendwo uns mit unseren Ressourcen einbringen oder unserer Zeit oder dass wir vielleicht einfach auch nur Geld dazugeben, damit dort etwas auf die Beine gestellt werden kann.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Hahn, dann geht es nicht nur darum, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen, sondern insgesamt auch die Bürger anzusprechen, vielleicht auch mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wie haben die denn reagiert? Gab es am Rande vielleicht hier auch sogar Diskussionen mit AfD-Anhängern?
Kann ich mir gut vorstellen. Also wir konnten auf jeden Fall auch sehen, dass hier heute Vertreter vom Dritten Weg, also von so ganz klaren rechten Kleinstparteien über den Marktplatz gelaufen sind. Auch Leute, die anhand von Klamotten und so einordnen konnten, dass die sonst bei Veranstaltungen von uns eher nicht so da sind. Aber hier sehen konnten, dass da eine gute Stimmung ist und durchaus auch mit Menschen ins Gespräch gekommen sind. Denke also schon, dass die Gespräche sich da ergeben haben, weil ich sage auch ganz klar, wir haben ja keine Umfrage gemacht und gesagt, so habt ihr denn AfD gewählt beim letzten Mal oder wie seid ihr drauf, sondern man hat halt ja ungezwungen Gespräche angefangen und konnte aber auf jeden Fall merken, dass da jetzt nicht nur Menschen da waren, die uns eh schon positiv gesonnen sind, sondern die das vielleicht auch skeptisch gesehen haben und aber trotzdem da mal drüber gelaufen sind und manche sich auch in Gespräche begeben haben.
Wann, wenn nicht jetzt, einen gesellschaftlichen Aufbruch wagen? Aktionen gegen rechts, heute der Auftakt in Zwickau. René Hahn war das, er hat die Aktion in Zwickau mitorganisiert. Und am kommenden Wochenende wird das Projekt in Bautzen fortgesetzt. Und dann werden wir unsere Fazitsendung live aus Bautzen senden. Wir bleiben beim Thema und blicken nach Kassel. Auch dort gab es heute eine große Aktion, eine große Demonstration gegen rechts. Kassel nimmt Platz. Ein Bürgerprotest gegen eine Demonstration der rechtsextremistischen Partei Die Rechte. Am Telefon ist nun Martin Sonntag. Er leitet die Karikaturagalerie in Kassel. Guten Abend, Herr Sonntag.
Schönen guten Abend.
Sie haben im Kasseler Kulturbahnhof ein Fest veranstaltet, ausgehend von einer Ausstellung, die gerade dort in der Karikatura zu sehen ist. 70 Jahre Grundgesetz für Demokratie und Vielfalt. Gab es da Reden? Gab es da Musik? Was haben Sie erlebt?
Ja, für uns war das so, dass wir dieses Fest ja schon lange geplant haben. Und jetzt aber durch die Aktualität hat es einfach nur mal eine neue Richtung bekommen. Wir wollten eigentlich 70 Jahre Grundgesetz zum Fest begehen. Da gibt es ja sehr viele Themen, gerade aus satirischer Sicht, die da interessant sind. Aber durch die Ereignisse der letzten Wochen auch hier in Kassel und durch die zeitgleich dann tatsächlich stattfindende Demonstration der Rechtsextremen haben wir da den Schwerpunkt ganz eindeutig wie die ganze Stadt Kassel gelegt gegen rechte Hetze, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus.
Und wie haben Sie das gemacht, diesen Schwerpunkt zu setzen? Mit Inhalten natürlich.
Mit Inhalten und vor allem einfach damit, dass wir gesagt haben, dass dieses Fest, was ja eigentlich als fröhliches Fest geplant war und auch als fröhliches Fest tatsächlich durchgeführt werden konnte, einfach unter diesem Motto steht, gegen diese rechte Hetze.
Der Kulturbahnhof liegt in Kassel, nicht ganz in der Stadtmitte, wo die große Demonstration war. Etwa 10.000 Menschen haben dort gegen rechts protestiert und ganz offensichtlich waren nur wirklich wenige Neonazis auch versammelt. Ungefähr 120 habe ich in den Agenturen gelesen. Haben Sie davon was im Kulturbahnhof mitbekommen?
Im Kulturbahnhof haben wir vor allem mitbekommen, dass sehr, sehr viele Gegendemonstranten hier waren, die auch hier in Demonstrationszügen von hier aus gestartet sind. Von Rechtsextremen haben wir hier nichts mitbekommen. Diese Zahlen, die zeigen ja zwei Sachen, also 10.000, und es waren nur über 10.000 Demonstranten oder Gegendemonstranten, sagt die Polizei, bei 120 Rechtsextremen, zeigt zwei Sachen für Kassel. Zum einen, dass Kassel als Kulturstadt da sehr geschlossen aufgetreten ist, auch an sehr vielen Ecken sehr kreativ aufgetreten ist. Und vor allem zeigt es auch, dass Kassel, wie vielleicht ganz Deutschland gerade, sehr sensibilisiert ist bei dem Thema rechter Hetze. Es ist ja kein Zufall, dass diese Demonstration gerade an diesem Datum, gerade in Kassel, angemeldet wurde.
Kassel nimmt Platz, das war das Motto. Platz nehmen heißt in diesem Fall ja auch einen Platz besetzen, einen Platz behaupten, Öffentlichkeit herstellen. Gelingt das in Kassel in dem Maße, wie Sie sich das vorstellen, Herr Sonntag? Und so wie Sie es jetzt geschildert haben, ja, sind Sie doch eigentlich sehr zufrieden auch mit der großen bürgerschaftlichen Beteiligung?
Ich glaube, in Kassel sind alle gerade sehr erleichtert, dass es vor allem ein friedlicher Protest tatsächlich auch geblieben ist. In Kassel sind alle sehr, vielleicht auch ein bisschen stolz, dass wirklich alle verschiedenen Gruppierungen der Stadt sich da sehr einig sind und sich sehr eng zusammengeschlossen haben, um in dieser großen Anzahl da deutlich Flagge zu zeigen.
Also das Kasseler Bündnis gegen Rechts war diesmal wirklich ein ganz breites Bündnis. Ihr Fazit von diesem Samstag?
Kassel ist eine Kulturstadt und wo Kultur großgeschrieben wird, hat rechte Hetze keinen Platz. Und das konnten wir heute friedlich und sehr eindrucksvoll in dieser Stadt zeigen und darüber freuen sich alle in Kassel.
Kassel nimmt Platz, eine Demonstration gegen rechts. Martin Sonntag war das, der Leiter der Karikaturagalerie in Kassel. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Es gibt ja einige Opern, in denen Tiere sprechen können, in Rameaus Platé zum Beispiel oder auch in Janáčeks Schlaumfüchslein. Wenig bekannt, weil kaum aufgeführt in letzter Zeit, ist die Oper Die Vögel von Walter Braunfels. Wobei das Stück nach der Uraufführung in München 1920 durch Bruno Walter ein ganz großer Erfolg war. 50 Aufführungen soll es damals in Folge gegeben haben. Doch dann ist Braunfels, ist das Werk in Vergessenheit geraten, wie der Dirigent Lothar Sakrosek erklärt.
Der Hintergrund war der, dass er eben ein sehr bekannter Komponist war in den 20er Jahren in München. In derselben Zeit war Hitler in München, dort als Agitator ja schon tätig. Er wollte haben, dass Braunfels ihm eine Hymne schreibt für seine Bewegung. Und das hat Braunfels ganz brüsk abgewiesen. Was Hitler nicht vergessen hat, das war eine der ersten Amtshandlungen, dass er den Braunfels entlassen hat.
Sagt der Dirigent Lothar Sakrosek. Auch nach dem Krieg, als die musikalische Avantgarde den Ton angab, hatten die Vögel von Walter Braunfels keine Chance. Nur ein paar Mal wurde das Stück gespielt, zum Beispiel in Bremen, Köln und in Genf. Aber nun am Abend, da erklangen die Vögel bei den Tiroler Festspielen in Erl. Tina Lank-Lanik, sie hat inszeniert. Sakrosek, den wir gerade gehört haben, er hat dirigiert. Und Franziska Stürz hat die Premiere für Fazit besucht. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend.
Wiede Hopf und Rabe, Adler, Flamingo und Nachtigall, die sind in diesem Stück zu hören. Was erleben denn diese Vögel?
Ja, zu Gast im Reich der Vögel sind Rate, Freund und Hoffegut. Und das sind zwei Menschen. Und die sind eigentlich diejenigen, die auch erzählen, was sie da erleben. Diese Vögel werden von den beiden Menschen, beziehungsweise gerade von dem Rate-Freund, eben ja dazu gebracht, ein eigenes Reich gegen Zeus, gegen den Gottvater aufzubauen, weil Rate-Freund also so ein Verführer ist, der findet, dass also ein eigenes Reich ganz, ganz wichtig ist und man auch dann Macht hat und auch sogar Krieg führen könnte. Also da geht es genau um einen Agitator und dieses Reich der Vögel ist eigentlich ein poetisches Reich, eine Kunstwelt vielleicht und das hat Tina Lanik auch so ganz stark so gesehen und in Erl erlebt man die Vögel als die Welt der Sänger. Also das ist, fand ich für mich ganz persönlich eine starke Deutung, also dass die Vögel singende Menschen sind.
Bevor wir auf die Inszenierung eingehen von Tina Lanik, vielleicht ein paar Sätze auch noch zur Musik, zu Walter Braunfels, diesem Komponisten. Wie kann man denn seine Musik beschreiben?
Als spätromantisch. Also da sind ganz, ganz starke Anklänge sogar an Richard Wagner zu hören. Es gibt eine große Szene, in der Prometheus auftritt und das erinnert ganz, ganz stark an Wotan. Es gibt aber auch ganz viele Naturgewalten, die diese Musik heraufbeschwört. Es ist sehr, sehr traumhaft. Also es ist eine zauberhafte Musik. Da ist wenig Atonales drin. Es sind aber auch ganz starke, laut Bilder dabei, eine Windmaschine wird benutzt am Schluss, wenn ein Riesensturm von Zeus dann eben dem Gottvater aufbeschworen wird, der alles zerstört, der diese Welt der Vögel dann zerstört. Das war natürlich heute Abend mit Stürmen auch in Oberbayern und heftigen Gewittern ein unglaubliches Zusammenspiel, denn nach dem Ende der Oper wurde man genauso durchgeblasen wie diese armen Vögel auf der Bühne.
Dann gibt es aber nicht nur diese mächtige Gewittermusik, da gibt es auch ganz zarte Töne, zum Beispiel von der Nachtigall, gleich im Prolog dann auch was zu sagen, zu singen hat.
Hochvirtuos,
voller Koloraturen, erinnert so ein bisschen an Königin der Nacht, ein bisschen an Zerbinetta. Wir hören einfach mal rein.
Thank you.
Bianca Tognocchi hat diese Nachtigall gesungen, diese Musik von Walter Braunfels. Frau Stürz, das klang so ein bisschen kunstvoll und naiv zugleich. Oder wie muss man sich diese, speziell jetzt auch diese Rolle vorstellen?
Ja, es ist eine zentrale Frauenfigur in dieser Oper von Braunfels so gedacht. Eigentlich die, die den Hoffegut, also den einen der beiden Männer, den poetischen, den feinsinnigen der beiden Männer, ja so in Beschlag nimmt oder so gefangen nimmt, dass er sich auch in sie verliebt und eigentlich in dieses Reich der Vögel und auch in ihre Welt hineinkommen möchte und eigentlich auch dort bleiben möchte. Und der Ratefreund ist dieser Nüchterne, der das Ganze eben auch so, ja, von einer heutzutage würde man sagen Geschäftsebene aus betrachtet und findet, dass die Vögel mehr machen könnten aus ihrer Welt, wo sie doch zwischen den Göttern und den Menschen stehen. Und die Nachtigall ist irgendwie eine bisschen melancholische Figur und hat eben eine riesengroße Partie, die immer wieder diese ganz starke emotionale Ebene, diese Sehnsucht nach etwas schönem, ungreifbaren, einer fernen Welt, einem fernen Klang ausdrückt.
Jetzt beschreiben Sie doch ein bisschen genauer noch das, was die Regisseurin Tina Lanig aus dieser fabelhaften Geschichte gemacht hat. Sie haben ja schon angedeutet, dass sie da eine ganz tolle Idee hatte.
Ja, also es gibt eben keine Vogelkostüme. Also es gibt nur einmal eine Tänzerin, die mit einem Vogelkopf über die Bühne tanzt. Aber es sind menschliche Figuren und es gibt eben diese Welt der Vögel in dem Sinne nicht als Fabelwelt nach der Vorlage von Aristophanes, sondern es ist für Tina Lanig die Welt der Opernsänger. Also wir kommen in eine Künstlerwelt. Also es ist eine Bühne mit verschiedenen Seitentüren. Da steht immer ganz groß das Wort Exit drüber, wie bei diesen Notausgängen, die ja auch hinter einer Bühne existieren. Und da ist auch der Auftritt der beiden Männer, Ratefreund und Hoffegut, aus dem Publikum heraus. Also das ist ein, der Ratefreund ist in einen Janker gekleidet, wie das Publikum auch häufig in Erl trägt, also Tiroler schicke Tracht. Und der Hoffegut ist einer im Anzug mit einem bunten Schal, also ein kunstliebender Mensch oder vielleicht sogar selber ein bisschen ein Dichter. Und die betreten diese Welt des Theaters. Die Nachtigall ist eigentlich eine Sängerin, eine große Diva, die erstmal nur in einem weißen Negligé wartet, bis die Kostümbildnerin oder ihre Garderobiere ihr wunderschönes lila Abendkleid bringt. Und das ist eben eigentlich die Rolle des Zaunkönigs, diese Garderobiere. Also das ist alles so übertragen und wir befinden uns in der Theaterwelt und irgendwie möchte dieser Ratefreund aus dieser Theaterwelt irgendwas Gescheites machen. Auf einmal ziehen die sich alle schwarz Frecke an und möchten irgendwie die Kunstwelt mächtiger gestalten.
Jetzt nochmal zurück zur Musik, zu Lothar Sakrosek. Er hat Erfahrung, viel Erfahrung mit diesem Stück. Er hat nämlich, glaube ich, die erste Gesamtaufnahme aufgenommen. Wie hat er denn diese farbig orchestrierte Musik, diese spätromantische Partitur gedeutet?
Ja, eben sehr, sehr farbig und mit sehr viel Erfahrung, sehr viel Feingefühl und unheimlich vielschichtig. Das Erler Festspielhaus, muss man dazu auch nochmal sagen, ist ja ein ganz moderner Bau mit einem sehr großen, offenen Orchestergraben, hervorragende Akustik, jetzt in dem Sinne mal für das Orchester. Also es war sehr präsent, das Orchester, manchmal ein bisschen zu präsent am Anfang noch, aber es ist auch ein Riesenorchester. Es sind lauter junge Leute, die in Erl spielen und Sakrosek hat super mit denen gearbeitet. Es gibt ein paar schwierige Parts, das Horn zum Beispiel. Oder also da kann man, jetzt muss man ein paar Abstriche machen, aber insgesamt hat er wunderbar diese Partitur entfaltet, haben diese jungen Musiker sich mächtig ins Zeug gelegt, zusammen mit einem internationalen Sängerteam, aus dem wirklich die genannte Bianca Tognocchi als Nachtigall und eben Marlon Miller als Hoffegut, als Tenor herausstechen. Grandios, wirklich. Die haben sich auch über dieses mächtige Orchester behaupten können und haben ganz, ganz viel transportiert.
Also ein ganz starkes Opernerlebnis, das Sie da hatten in Erl. Die Vögel von Walter Braunfels, die Premiere bei den Tiroler Festspielen. Vielen Dank an Franziska Stürz.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei heißen Temperaturen und meist Sonnenschein sind bislang knapp 25.000 Besucher zum Melt-Festival bei Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg gekommen. Höhepunkt des Festivals ist der Auftritt des britischen Rappers Stormzy, sagte Festivalsprecher Tommy Nick. Er soll dort zum einzigen Mal in diesem Jahr in Deutschland zu sehen sein. Neben den Konzerten gibt es erstmals in diesem Jahr eine Konferenz rund um die Themen Musik, Kunst und Gaming. Das Festivalgelände mit dem Namen Ferropolis ist für seine eigentümliche Kulisse aus 5 stillgelegten Tagebaubaggern bekannt. Früher wurde in der Umgebung Kohle aus der Erde geschaufelt. Danzigs Bürgermeisterin Dulkiewicz hat den polnischen Präsidenten Duda aufgefordert, Pläne zum Bau eines umstrittenen Museums auf der Westerplatte zu stoppen. Das polnische Parlament hat mit der Mehrheit der nationalkonservativen PiS-Partei ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Kritiker fürchten, im Vordergrund könne möglicherweise eine einseitige Interpretation der Geschichte stehen. Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss Duda es noch unterschreiben. Das gilt als wahrscheinlich. Dulkiewicz sagte, Historiker, Zeitzeugen und Bürger hätten in die Pläne mit einbezogen werden müssen. Der Beschuss der Westerplatte am frühen Morgen des 1. September 1939 leitete den deutschen Angriff auf Polen und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs ein. Die Gebeine des heiligen Sebaldus aus dem 8. Jahrhundert sind heute in einer feierlichen Zeremonie in der Nürnberger Kirche St. Sebald erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Der Pfarrer brach während eines Rituals die Siegel der beiden Holzladen, in denen sich 13 purpurfarbene Stoffsäckchen befinden. Sie enthalten unter anderem die Schädeldecke und längere Knochenstücke des Nürnberger Stadtpatrons. Vertreter von Kirche, Stadt und Wissenschaft überprüfen seit 1463 im Abstand von 25 bis 50 Jahren, ob die Reliquien noch vollständig sind. Anlass der insgesamt 19. Graböffnung war das 500. Jubiläum der Fertigstellung des Grabmals. Im Alter von 62 Jahren ist der norwegische Tenor Tom Martinsen gestorben. Das hat die Semperoper in Dresden bekannt gegeben. Dort war Martinsen zunächst als ständiger Gast und später als Teil des Solistenensembles in vielen Partien zu erleben. Außerdem gastierte der Tenor auf zahlreichen Bühnen im Ausland. Martinsen stammte aus Hamar und studierte an der Musikhochschule in Oslo und an der Opernhochschule in Stockholm. Sein Debüt in Dresden gab er als Hoffmann in Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Als gestern kurz vor 2 am Nachmittag die Einmeldungen kamen, dass ein starkes Erdbeben Athen erschüttert hat, dass tausende Menschen auf die Straßen gerannt, dass die Telefonverbindungen unterbrochen wurden, da hat man Schlimmes befürchten müssen. Doch zum Glück gab es schließlich kaum Schäden und keine Verletzte. Etwa 2 Autostunden entfernt von Athen in Epidauros hat man von dem Beben ganz offensichtlich nichts gespürt. Dort im antiken Theater werden immer in den Sommermonaten abends in diesem stimmungsvollen Ambiente antike Dramen aufgeführt. Und im Dorf nebenan gibt's tagsüber Workshops in einer 2-wöchigen Sommerschool. Die Teilnehmer kommen aus Griechenland, aus Europa, China, Brasilien und Kanada. Antikes Theater als Utopie. Eine Reportage von Gerd Brendel.
Morgens um 8 in Epidaurus. Einen Steinwurf entfernt vom antiken Theater tanzen 100 junge Schauspieler, Schauspielerinnen, Performer und Tänzerinnen im alten Stadion wild durcheinander. 2 Wochen lang haben sie sich in Workshops mit der Wiedererfindung des antiken Dramas für die zeitgenössische Bühne auseinandergesetzt. So der Titel des Lyzeums, der Summer School des Festivals in diesem Jahr. In my country, you're welcome to come. An diesem Morgen erfinden die jungen Teilnehmer aus aller Welt den Komos, das Klagelied der antiken Tragödie, neu. Einer nach der anderen tritt ans Mikrofon. In meinem Land beginnen sie, in meinem Land laufen die Mörder einer jungen Frau frei herum, erzählt Günçin, eine junge Schauspielschülerin aus der Türkei. In meinem Land, erzählt Pascal aus Athen, bist du als Besucher willkommen, aber nicht, wenn du bleiben willst. Was bedeutet den beiden das antike Theater?
It means for me, beginning of the ancient theater is real, I think.
Der Beginn von Theater bis heute real, weil die Tragödien nie aufhören.
Meine Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder will seine eigene Wahrheit sagen.
Für mich bedeutet antikes Theater, dass die eigene Stimme laut wird, trotz der Zikaden.
Die Theaterwissenschaftlerin Georgina Kakudaki hat vor 3 Jahren das Lyzeum ins Leben gerufen. Für sie sind antikes Theater und die Entwicklung demokratischer Regierungsformen untrennbar miteinander verbunden, weil Chor und Schauspieler ihre jeweils eigenen Überzeugungen auf der Bühne vertreten. Beispiel Antigone mit dem Konflikt Staatsräson, kein Begräbnis für den Verräter, gegen die moralische Pflicht zur Totenehre.
Weil das antike Drama von direkter Demokratie handelt, eignet es sich besonders gut, darüber zu reden, wer wir sind.
Mit Hilfe der antiken Theatertechniken den eigenen Ausdruck zu finden, darum geht es in den Workshops des Lyzeums am Nachmittag in der Gemeindeschule im Nachbardorf. In einem Klassenzimmer geht es um die Rolle des Boten, des Zeugen im antiken Drama.
We asked for water and food. We said, help us, we're sinking. He said, tell us the name of the smuggler.
Die Teilnehmer wandern durch den Raum, suchen sich ihre Zuhörer. Eine junge Frau erzählt von ihrer Flucht über das Mittelmeer. Eine andere verzichtet ganz auf Sprache. Das, was sie erlebt hat, erzählt nur ihr verzweifelter Blick.
You should feel the other person. Yeah. To have compassion.
Im antiken Drama musst du dich in eine andere Person einfühlen und mit ihr fühlen.
Theater als kollektive Erfahrung. Dass die antiken Dramen eine zentrale Rolle bei der Erfindung des großen Kollektivs namens griechische Nation im 19. Jahrhundert spielten, daran erinnern die Vorträge am Abend.
You say to a Greek, the recently invented nation. They will tell you,
wenn Sie von Griechenland als erfundene Nation sprechen, werden Ihnen eine Menge Griechen widersprechen. Aber ich bin Ihrer Meinung, auch das antike Drama wurde im 19. Jahrhundert wiedererfunden. Zum Beispiel von den deutschen Romantikern von Hölderlin, Goethe, Hoffmannsthal.
Die von den Philhellenen, den Griechenfreunden, wiederentdeckten antiken Dramen wurden Teil des Mythos der griechischen Nation als direkte Erbin des klassischen Griechenlands im heroischen Freiheitskampf gegen die Osmanen. Bis heute wirkt diese Lesart nach, wenn etwa Zuschauer lautstark protestierten, weil in der Ödipus-Inszenierung von Bob Wilson vor ein paar Wochen im antiken Theater von Epidaurus Angela Winkler an einer Stelle ihren Text auf Deutsch spricht, ohne dass griechisch übertitelt wird. Wem gehören die griechischen Dramen? Im Lyzeum geben die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst die Antwort. Im antiken Stadion mit ihrem Komos-Klagelied. In der 2. Szene stellen sie sich alle in einer Reihe auf. 2 Tänzer spannen ein langes Klebeband über ihre Münder. Buchstabenblätter wandern von einem zum anderen. Als der Letzte sein Papier in der Hand hält, lese ich den Satz: We have nothing to say. Wir haben nichts zu sagen, was ihr nicht schon wisst. Zum Finale tanzen dann alle wild durcheinander, zu zweit in Gruppen. Pascal, der Schauspielschüler aus Athen, stolziert in Stöckelschuhen über den sandigen Boden.
So ein Beispiel, dass wir auch Träume haben, unsere eigene Geschichte halt erzählen, dass wir auch hier sind und wir brauchen einen Platz für uns und der Platz ist nicht mehr hier.
Mit einer Ausnahme, Epidaurus an diesem Morgen, wo junge Schauspieler, Schauspielerinnen gerade das antike Theater für sich als utopischen Ort wiedererfunden haben.
Die Summer School des Epidaurus Festivals, Gerd Brendel, berichtete, er ist übrigens auf Einladung des Festivals dorthin gereist. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 50 Jahre Mondlandung und wir werden in dieser Fazitausgabe nicht über dieses historische Ereignis sprechen. Wir sprechen über Mode. Doch die hat sogar auch ein bisschen mit dem Mond, mit Sonne, Mond und Sternen zu tun. Futuristische Mode nämlich. Dafür wegweisend war der Pariser Modeschöpfer Pierre Cardin. 1922 geboren, kann er auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken. Er ist einer der reichsten Männer Frankreichs mit mehr als 800 Fabriken angeblich und Lizenzen weltweit, mehreren Restaurants Restaurants und Theaterhäusern, einem Museum in Paris und einem Immobilienpark, zu dem auch ein Schloss und ein halbes Dorf zählen. Diesem Hans Dampf der Mode, legendär und umstritten, wie die Berliner Zeitung vor 2 Jahren geschrieben hat, ihm ist im New Yorker Brooklyn Museum nun eine Ausstellung gewidmet, die Max Böhnl für Fazit gesehen hat.
Nach Brooklyn schaffte es der 97-Jährige nicht. Dafür ließ er den New Yorkern aus Paris ausrichten, dass er schon als Kind vom Weltall und vom Mond träumte. Und dass er sich sehr freue, Teil der 50-Jahre-Feierlichkeiten zur Mondlandung zu sein. 170 Objekte, viele davon aus den Beständen Cardins und zum ersten Mal außerhalb von Frankreich zu sehen, erhellen die Faszination, die das beginnende Weltraumzeitalter auf den Modeschöpfer ausübte. Lorna Hemmings, die für Fachzeitschriften über Modegeschichte schreibt, fasst Cardins futuristische Entwürfe so zusammen.
Seine auf das Wesentliche reduzierte Ästhetik fällt zusammen mit einem wiederauflebenden Interesse am Minimalismus. Inspirieren ließ sich Cardin von den Raumfahrtprogrammen der USA und der Sowjetunion. Er passte seine Kreationen nicht dem menschlichen Körper an, sondern eher umgekehrt. Viele erinnern an Panzerungen, als wären sie Skulpturentwürfe für das Weltraumzeitalter.
Auf den Eingang zur Retrospektive weist eine Installation, ein überlebensgroßes Foto von 1970 mit der Schauspielerin Raquel Welch. Sie trägt einen blauen Plastikminirock, eine blaue Plastikschärpe und ein Plexiglasvisier. Vor dem Foto gruppieren sich Modepuppen in futuristischen Minikleidern. Chronologisch angeordnet beginnt die Ausstellung mit einem Cardin-Klassiker, dem roten Mohair-Mantel von First Lady Jackie Kennedy von 1957. Es folgen Couture-Kollektionen. 1959 hatte Cardin als erster Konfektionskleidung, Prêt-à-porter, für den Weltmarkt geschaffen, hochwertige Kleidung zu einigermaßen erschwinglichen Preisen für ein Massenpublikum. Cardin war auch der Erste, der seinen Namen für das Lizenzgeschäft nutzte. Im Zentrum der Ausstellung steht Cardins Weltraummode. Helme, Gesichtsvisiere, Gürtel, Röcke, Tuniken, Westen und Bodysuits aus Vinyl und Plexiglas, dazu Stiefel mit flachen Absätzen, metallisch, leuchtend, für damalige Verhältnisse avantgardistisch und futuristisch. Cardin nannte die Kollektion Cosmocore.
Oh!
Lieutenant?
Die Fernsehserie Star Trek, auf Deutsch Raumschiff Enterprise, spiegelte Cardins Futurismus wider, etwa in den Raumanzügen von Captain Kirk und Lieutenant Uhura. Cardin experimentierte darüber hinaus mit geschlechtsneutraler Mode. Wenn er ein Kleid entwerfe, wird Cardin im Ausstellungskatalog zitiert, dann schwebe ihm nicht ein Frauenkörper vor. Für ihn sei es vielmehr wichtig gewesen, die Kreationen unabhängig vom Geschlecht zu entwerfen. Der Körper müsse sich seiner Mode anpassen. Der Einfluss Cardins auf gegenwärtige Modeschöpfer ist nicht wegzudenken, sagt der Kurator der Ausstellung, Matthew Jokoboski.
Man kann seinen Einfluss erkennen in den Arbeiten von Designern, die bei ihm angestellt waren oder die ihm nahe standen. Zum Beispiel Jean-Paul Gaultier, der mit ihm in den 1970ern zusammenarbeitete. Da gibt es einen deutlichen Zusammenhang. Und dann natürlich Gaultiers Assistent Martin Magela. Er schließt an Cardins Entwürfe von Unisex-Kleidung an. Cardin arbeitet zwar noch heute und man kann Cardin nach wie vor kaufen, aber sein Einfluss ist zu seinen Lebzeiten in den Arbeiten viel jüngerer Designer deutlich erkennbar. Wenn ich mich in den Designerstudios umsehe, dann kommt einem schon öfter der Gedanke, oh Gott, das ist ja Pierre Cardin.
Die Cardin-Retrospektive im Brooklyn Museum endet in einem dem dunklen Weltall nachempfundenen Raum mit entspannter Partymusik. Über der Szenerie flackert LED-Licht, mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind auch schwarze Ballkleider. Auf die Frage, wie er sich Mode in 50 Jahren vorstelle, antwortete Cardin laut Ausstellungskatalog, Frauen würden Glockenhüte aus Plexiglas und Röhrenkleidung tragen und die Männer bogenförmige Hosen und Tunikas aus kinetischer Energie. Und Spaziergänger auf dem Mond oder Mars seine Cosmocore-Entwürfe, fügte der 97-Jährige humorvoll hinzu.
Max Böhnl über die Pierre Cardin-Ausstellung im Brooklyn Museum in New York. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun gibt's den Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Bukatzky.
Am 21. Juli 1969 landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Das teilte uns die Tageszeitung Die Welt nüchtern mit, zu einem der beiden großen Jubiläen dieser Woche. Auch 50 Jahre später ist ihr Triumph nicht verblasst. Die ein oder andere Kleinigkeit aber ist seitdem vergessen worden oder wurde erst seither bekannt, meinte Wieland Freund und gratulierte dann in 50 Anekdoten. Den ersten Urinbeutel bastelten die Astronauten Gus Grissom und John Glenn aus Kondom, Gummischlauch und Plastiktüte, lautete eine Geschichte. Amerikas erste Astronauten waren Piloten, eine andere, waren sämtlich weiß, männlich, Protestanten und aus dem Mittleren Westen. Und wenn wir damals schon gelebt haben, wo waren wir eigentlich am 21. Juli 1969? 560 Millionen Menschen verfolgten die Mondlandung vor 50 Jahren, erinnert der Berliner Tagesspiegel an ein einzigartiges Fernseherlebnis. Zusammen mit unzähligen Fotos machen die Filme noch heute das kaum Vorstellbare, das Verlassen der Erde, für uns visuell ausgerichtete Menschen erfahrbar, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schön, die Landung selbst war nicht in Farbe und überdies ziemlich unscharf, steht im Tagesspiegel. Aber das Drumherum, das Andreas Austilat nie vergessen wird. Bis dahin hatte ich am liebsten Cowboy und Indianer gespielt. Wieder zu Hause bastelte ich mir eine Mondfähre, die zu meinem Lieblingsspielzeug aufstieg. Elisabeth Binder betrachtete danach den Mond mit anderen Augen, wenn er hell und nicht mehr ganz so fern am Himmel über den Gipfeln erschien. Wie ein Vertrauter, der uns zuzuwinken schien, winkt sie im Tagesspiegel nun zurück. Das historische Ereignis lehrte uns vielleicht mehr über uns Menschen als über den Erdtrabanten selbst, holte uns die Frankfurter Allgemeine auf den schnöden Boden der Erde zurück. So begann schon damals das Spannungsfeld unserer menschlichen Eigensicht zwischen humaner Selbstbestimmtheit und Technologiegesteuertheit zutage zu treten, befand Sibylle Andal. Der sich der allgemeinen Weltraumbegeisterung der 60er Jahre weitgehend entziehende Philosoph Günther Anders beklagte beispielsweise anlässlich der ersten Weltraumflüge die bloßen Knopfdruckleistungen der Abenteurer. Und damit wären wir im digitalen Zeitalter angekommen, wäre da nicht der andere große Gedenktag. Der Widerstand muss heute, lasen wir in der Wochenzeitung Die Zeit, nichts mehr beweisen. Dass sie keine unverbesserlichen Nazis sind, haben die Deutschen längst gezeigt, indem sie sich mit ihrer historischen Schuld auseinandergesetzt haben und es immer noch tun, stellte Christian Staes fest, 75 Jahre nach dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Erst nach einer langen, qualvollen Geschichte, als große, legitime, ja geradezu unerlässliche politische Tat gewürdigt, woran die Neue Zürcher Zeitung erinnerte. Dieser über 50 Jahre gehende, von einflussreichen Gegenkräften behinderte Prozess der Anerkennung befreite nicht nur die Beteiligten an dem misslungenen Staatsstreich, sondern auch viele andere, zum Teil bis heute namenlose Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur sowie ihre Familien, von der fortwährenden Geltungsmacht des Verratsvorwurfs und der Todesurteile des Volksgerichts. Schrieb Manfred Schneider. Für das Rechtsbewusstsein, für das Geschichtsbild und für die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland ist das fundamental gewesen, so der emeritierte Professor für deutsche Literaturwissenschaft. Bis heute wirken Zerrbilder der NS-Propaganda nach, zitierte die Zeit die Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein, die im vorigen Jahr eine Studie über die Netzwerke des 20. Juli veröffentlicht hat. Noch 1970 beurteilten nur 39% der Befragten den Umsturzversuch positiv, so Christian Staas. Eine starke Mehrheit, die Achtung oder Bewunderung empfindet, gab es laut TNS-Infratest erstmals 2004. Auf 4 Seiten beschäftigte sich das Zeitfeuilleton mit dem 20. Juli. Darunter war ein langes Gespräch mit 3 Zeitredakteuren, die Familien des Widerstands entstammen. Etwas hat meine Kindheit überschattet. Das extrem misstrauische Verhältnis zur Nachkriegsrepublik, das fast alle Angehörigen des 20. Juli damals teilten, erzählte Jens Jessen. Weil sie das Gefühl hatten, dass mit dem Wiederaufstieg Deutschlands letztlich die Nazis belohnt worden sind. Es war für sie schwer erträglich, dass es den Nazis nach 1949 so super gut ging und dass darüber geschwiegen wurde, wann diese Leute aufgestiegen sind, wann sie ihr Vermögen gemacht haben. Und wie sie dann ihre Karriere als Politiker und Juristen und Beamte unbehelligt fortsetzen konnten, während die Widerständler lange Jahre noch als Verräter galten. Es passiert auch heute schnell, dass man sich einlässt auf die Gegebenheiten, die man vorfindet, und sie nicht hinterfragt, dass man wegschaut, sagte Zeitredakteur Maximilian Probst. Was gegen den Terror und gegen die Rechtlosigkeit schützt, verdient Unterstützung, so seine Kollegin Elisabeth von Tadden. Und ich kenne für diese Gegenkraft kein besseres Wort als eben dieses: Demokratie.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Klaus Pukatzki. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.